Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag.
Ihre geschichtsbewusste und immer auch politisch zu verstehende Kunst, Ihre hier kritischen, dort eruptiven, Ihre hier ironischen, dort provokativen Arbeiten gehören zum unbestreitbaren kulturellen Inventar unseres Landes. In der Auseinandersetzung mit Ihrer Vätergeneration sind Sie selbst heute Väter mehrerer Generationen zeitgenössischer Kunst. Ihre Kunst ist nicht nur fester Bestandteil unserer Kultur, sie ist und sie gehört zu unserer deutschen Seelenlandschaft.
Hui, Bundespräsident Walter Steinmeier war das gestern in der Staatsgalerie Stuttgart und das Staatsoberhaupt sprach über vier inzwischen alte weiße Männer, so ließe sich zeitgeistgemäß formulieren, die tatsächlich ganz maßgeblich den deutschen Kunstbetrieb in den vergangenen 50 Jahren geprägt haben. Drei davon tun das heute noch mit mehr oder minder frischen Arbeiten. Georg Baselitz, Anselm Kiefer, Sigmar Polke, Gerhard Richter heißt das Malerquartett in alphabetischer Reihenfolge. Und diesem Quartett ist nun eine Ausstellung gewidmet, die ein auch nicht mehr ganz junger Mann zusammengestellt hat, der Kurator Götz Adriani, der alle vier kennt oder kannte. Er hat sich dabei aber auf die frühen Jahre der späteren Heroen konzentriert, als alle noch keineswegs für lange Schlangen vor den Museen und für Millionenpreise am Kunstmarkt garantiert haben. Deutschland musste damals den Anschluss an die Moderne erst wieder finden und das gelang in den 1960er Jahren, dem bewegten Jahrzehnt der Umwälzungen, auch, weil diese vier Maler damals noch kritische Fragen an ihre Heimat gestellt haben. Christian Gampert hat in Stuttgart die Ausstellung gesehen.
Es ist heute schwierig zu ermessen, was ein Bild wie »Die große Nacht im Eimer« in der Adenauerzeit wirklich auslöste. Georg Baselitz zeigte einen onanierenden Jungen und inszenierte mit diesem Werk 1963 einen veritablen Skandal. Nicht ganz uneigennützig, denn das Bild wurde beschlagnahmt und machte ihn natürlich bekannt. Die frühe Bundesrepublik war aber nicht nur mit einer fast pathologischen Prüderie geschlagen, sondern auch immer noch mit dem Trauma des verlorenen Krieges, während der Faschismus ja gern verdrängt wurde. Wieder legt Baselitz den Finger in die Wunde. Die verquollenen, expressiven Heldenbilder, die er ab 1965 malte und die die Ausstellung eröffnen, setzen derangierte Heimkehrer aus dem Weltkrieg ins Bild, verletzte, kriegsversehrte, Schwerbeschädigte. Helden waren diese traurigen Soldaten mitnichten, eher bedauernswerte Gestalten mit kleinem Kopf und abnorm großem Penis, der wie eine Trophäe präsentiert wird. Die Stuttgarter Ausstellung zeigt das Frühwerk von Baselitz mit all den Körperfragmentierungen und Monstrositäten bis zu dem Punkt, an dem er 1969 die Bilder auf den Kopf stellte. Das tat politisch dann ja auch die außerparlamentarische Opposition mit der Bundesrepublik. Der Kurator Götz Adriani, der ja nicht gerade im Verdacht steht, ein Alt-68er zu sein, will offenbar von der vaterlosen Gesellschaft erzählen, vom Vakuum der Nachkriegsjahre, in das die vier in Stuttgart geehrten Künstler dann stießen.
Es ist die Zeit, in der Reaktion und Rebellion beieinander lagen und gegeneinander antraten.
Adriani nutzt die Chance dieser Ausstellung, um zu erklären, wie es mitten im Siegeszug von Abstraktion und Minimalismus überhaupt zum Aufschwung dieser deutschen Kunst kommen konnte, die nach 1945 erst wieder Anschluss an die Moderne hatte finden müssen. Die Entscheidung, gegenständlich zu malen, war auch eine politische. Außer Anselm Kiefer hatten alle Künstler dieser Ausstellung in der DDR gelebt und verachteten den sozialistischen Obrigkeitsstaat. Auch im konsumorientierten und von Altnazis mitgestalteten Westen befanden sie sich bald in der Oppositionsrolle. Gerhard Richter, in der DDR klassisch ausgebildet, verfremdete Illustriertenbilder ins milchig-unscharfe und malte als ironischer Fotorealist Familien am Meer, Phantomabfangjäger, Schloss Neuschwanstein, Kühe und in Watte gepackte Seestücke. Das war ganz schön mutig, aber für die Revoluzer der 1960er Jahre war, wie in der Popart, fast alles bildwürdig. Der ungleich witzigere Sigmar Polke ging noch weiter. Er fand 1964 Würstchen, Schranktüren, Knöpfe und Schneeglöckchen malerisch ungemein interessant. Die Pixelbilder der Nachrichtenagenturen werden zitiert, der Minimalismus parodiert und der Dürerhase sitzt bei Polke auf einem Dekostoff wie der Gartenzwerg im Vorgarten. Baselitz, Richter und Polke waren damals freilich nur Insidern bekannt, auch in Deutschland. Das änderte sich erst, als ein viel jüngerer, der 1945 geborene Anselm Kiefer im New Yorker Museum of Modern Art ausstellte und den anderen so die Tür in die USA aufmachte. Das war 1989.
Er war der erste deutsche Künstler, der überhaupt im Museum of Modern Art, dem wichtigsten Museum für zeitgenössische Kunst, ausstellen durfte und wurde von der amerikanischen Kritik und von den Sammlern euphorisch begrüßt.
Das mochte auch daran liegen, dass die faschismuskritischen Arbeiten von Kiefer in Amerika gute Resonanz fanden. Kiefer hatte sich selbst auf sogenannten heroischen Sinnbildern in die ehemals vom Faschismus besetzten oder kollaborierenden Länder begeben und dort mit Hitlergruß posiert. Diese Werke in Öl wirken reichlich skurril, vor allem wenn der Hitlergruß vor dem Heiligen Stuhl des Papstes ausgebracht wird. Heute ist Anselm Kiefer eher für emphatische Materialbilder bekannt, die suggestiv die dunklen Seiten der Menschheit beschwören. In Stuttgart werden aus diesem Werkstrang immerhin seine frühen Bücher gezeigt, auch sie düstere Aneignungen von Geschichte. Auffällig ist, dass diese vier Maler stilistisch keinerlei Gemeinsamkeiten haben. Jeder geht seinen eigenen Weg, auch die Ausstellung stellt sie als Monomanen nebeneinander. Jeder weiß, was aus ihnen wurde. Aber schon die frühe Bundesrepublik war, glaubt man dieser Schau, ein Konzert oppositioneller Einzelgänger.
Die jungen Jahre der alten Meister Georg Baselitz, Anselm Kiefer, Sigmar Polke und Gerhard Richter in der Staatsgalerie Stuttgart, Christian Gampert berichtete. Nun ist er gestern also vorbeigegangen, der Tag des angekündigten EU-Ausstiegs von Großbritannien, ohne dass dieser Ausstieg auch stattgefunden hätte. Aufgeschoben ist der Brexit, allerdings nur nicht aufgehoben. Und auch sonst scheint es im Augenblick nicht gut zu stehen um Europa. Populistische Bewegungen in vielen Staaten fordern eine stärkere Konzentration auf das eigene Land, Nationalismus statt Vereinigte Staaten von Europa. Was kann dem die Kultur entgegensetzen, die er so gern für sich beansprucht, die große, einigende, grenzüberschreitende Kraft zu sein? Darüber diskutieren seit gestern Abend in der Akademie der Künste in Berlin Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturbereichen mit Politikerinnen und Politikern. Mitveranstalterin ist die Initiative A Soul for Europe, Europa eine Seele geben, die die Vizepräsidentin der Akademie, die Dramaturgin und Autorin Nele Hertling, mitbegründet hat. Europa braucht ein emotionales Element, das nationalistischen Tendenzen entgegenwirkt, heißt es in der Einladung. Ich habe Nele Hertling heute Nachmittag gefragt, was sie damit meint.
Die Idee, die dahinter steckt, drückt sich ja schon ein bisschen im Titel unserer Initiative aus, die ja nicht umsonst Soul for Europe, Europa eine Seele geben heißt. Wir sind eigentlich seit Jahren der wachsenden Überzeugung, dass Europa als Wirtschaftsmacht oder als Sicherheitskonglomeration keine Chance hat, seine Bevölkerung wirklich für Europa irgendwie einzunehmen und mitzunehmen. Deswegen ist es die Forderung eigentlich mit der Kultur, was ich verhältnismäßig nahelege, eine andere Beziehung eben auch zu Europa aufzubauen, über die Vielfalt der Kultur, sie sichtbarer zu machen, mehr Menschen den Zugang zu ermöglichen. Und damit komme darauf, weil heute früh eben auch ein sehr kräftiges Statement für den Film geredet wurde. Und der Film ist ja eine Möglichkeit, Menschen in jeder auch noch so abgelegenen Region zu erreichen. Also die Idee, einfach die Möglichkeiten von Kultur so zu nutzen, dass man gegen diese Europaabwehr und Müdigkeit ein bisschen ein Gegenargument setzen kann, das dann wirklich sehr viel stärker mit emotionalen Elementen zu tun hat.
Heißt das, dass Sie sich nicht mehr allein auf die Kraft der Argumente verlassen wollen?
Das könnte man so sagen, weil Argumente ja bei vielen Leuten sofort Gegenargumente auslösen und oft ja auch zu sehr unnützen und wenig hilfreichen Streiten und Auseinandersetzungen kommt. Wir sind eben einfach in der Überzeugung, und es gibt ja ganz viele Beispiele, die das belegen, dass man in gemeinsamer Begegnung über kulturelle Erfahrungen, gerade auch über andere, sehr viel erfahren kann. Und dass man darüber in der Tat mehr sich vielleicht damit auseinandersetzt, dass Europa eben eine Vielfalt ist, dass wir mit vielen Menschen mit sehr unterschiedlichen kulturellen Hintergründen aber doch diese Erfahrung gemeinsam haben und deswegen es nicht nötig ist, uns zu bekämpfen und als Gefährdung für die eigene Kultur die Begegnung mit anderen abzulehnen.
Funktioniert denn die Europa-Idee in der Kultur noch, im Theater, im Film, in der Literatur, in der Kunst? Oder haben Sie da auch den Eindruck, es wird nationalistischer gedacht?
Es gibt natürlich auch da solche Tendenzen, die nicht schön sind, aber ich persönlich habe das Gefühl, dass gerade im Moment, weil ja die Gefährdungen auch gerade im Moment sehr viel deutlicher werden, dass das sehr viel stärker auch wieder in den Vordergrund kommt. Ich meine, wir sehen in Berlin oder überhaupt in Deutschland die Angriffe der rechten Parteien, selbst auf Theaterprogramme, auf Intendanten. Das zeigt ja, dass da offensichtlich eine Provokation im positiven Sinne entsteht, die wir natürlich gar nicht als Provokation wollen, die aber so aufgefasst wird. Und das zeigt ja, dass da was ausgesprochen wird, was andere dann schon wieder erregt und zum Widerspruch aufruft.
Und dass die offenbar die Kultur ja auch durchaus als Kraft, als Faktor, als Macht wahrnehmen, sonst würde man nicht versuchen, dagegen vorzugehen, oder?
Genau, das ist ja eigentlich eine positive Reaktion. Nichts ist schlimmer. Wir haben früher, als es DDR und Westen gab, gab es so einen Spruch, dass eigentlich die beiden Staaten sich gegenseitig im Kulturbereich gar nicht bekämpften, weil es eben eigentlich zu wenig gefährlich war. Mhm. Und das kann man ja heute in dieser Situation beinahe auch wieder so interpretieren. Das ist ein bisschen der Hintergrund der ganzen Arbeit, der Kultur eine andere Position zu geben, indem man sie eben auch in alltäglicher Politik stärker positioniert als ein Partner. Also hier geht es nicht darum, von der Politik was zu fordern, darum geht es auch, aber es geht bei dieser ganzen Konferenz auch darum, der Kultur klarzumachen, dass wir selber Verantwortung haben, dass wir uns einbringen müssen an den Ebenen, wo es geht und dass wir wirklich diese Verantwortung für uns selber ernst nehmen und uns als Partner der Politik dann ganz anders anbieten können.
Sie haben deswegen auch bewusst Politikerinnen und Politiker zu dieser Tagung mit eingeladen. Wie verhalten die sich? Was hören Sie von denen bislang?
Also es war eine lebhafte Diskussion zwischen Vertretern der verschiedenen Parteien und eben Vertretern aus Kunst und Kultur. Es gab eine heftige Diskussion, durchaus auch Zustimmung zu Forderungen und Nachfragen, also beispielsweise bessere Erziehung auch im kulturellen Bereich, um viel mehr Menschen, die nicht im Zentrum der Städte leben, auch einen Zugang zu ermöglichen. Es gab eine Forderung nach einem europäischen Rundfunk, einem Arte-Programm für ganz Europa. Also solche Forderungen wurden durchaus auch positiv aufgegriffen. Aber die Politik sagt dann auch, und damit hat sie natürlich auch nicht ganz unrecht, die Politik ist da, um möglichst vieles für viele zu ermöglichen. Das heißt, Politik muss immer Kompromisse machen. Und damit ist natürlich dann die Seite, die fordert, nicht unbedingt zufrieden. Also darüber gab es sehr lebhafte, aber eigentlich sehr gute Diskussionen.
Und Politik muss für sowas dann natürlich auch Mittel zur Verfügung stellen. Aber
richtig.
Ich nehme an, so konkret ist es dann nicht geworden,
doch,
oder?
Doch. Ging durchaus auch um Geld und um Mittel. Das eben, was ich auch ein ganz interessantes Argument wiederfand, dass es sehr viel schwieriger natürlich aus politischen Gründen, aber auch aus finanziellen, schwieriger ist, durch Europa zu reisen. Einmal wegen notwendiger neuer Visabestimmungen, aber auch, dass in vielen, und das war ein großes Stichwort, die Peripherie, die verschiedenen Peripherien, dass es eben ganz schwierig geworden ist, weil Verkehrswege eingespart werden, es keine Züge mehr gibt. Dass einfach es für bestimmte Bevölkerungsgruppen ganz schwierig ist, überhaupt sich irgendwie in Europa zu bewegen. Und dass das auch eine Aufgabe sein könnte, in die sehr viel mehr Geld fließen könnte, wenn man sieht, wo das Geld sonst ja zur Verfügung steht. Es wurde durchaus auch zugegeben, dass es Geld in der Politik gibt. Aber die Forderung, dass man das anders ausgibt, wurden zum Teil auch akzeptiert. Mal sehen, ob sich dadurch durch weiter Bohren irgendwas umsetzen lässt.
Frau Hertling, die Menschen, die Sie erreichen wollen, die Europagegner, lesen die? Gehen die ins Theater?
Nein. Das ist natürlich immer die ganz schwierige Frage. Deswegen ist ja eine der Antworten auf die Fragen, wie kommt man dazu, Menschen in diesem auch, es sind ja zum Teil auch geografische Regionen, die schwierig sind zu erreichen, dass man einfach sehr viel mehr Bildungsarbeit vor Ort machen muss, dass man an die Orte gehen muss, um dort eben, was unsere Initiative ja auch tut, die hat ein Programm, mit dem sie in Städte, auch in abgelegenere Städte geht. Man muss zu den Menschen hingehen. Zu einem kommen tun sie von alleine ganz sicher nicht. Und das ist eben auch eine große Aufgabe, die für solche Initiativen Und wir haben ja jetzt im Nachmittag hier viele Initiativen, Berliner und auswärtige Initiativen, die hier in Workshops und Gruppierungen an diesen Themen arbeiten. Das ist etwas, was allen klar ist. Man muss auf andere Weise zu den Menschen gehen, um sie überhaupt für solche Themen in irgendeiner Weise anfangen zu interessieren.
Und das wird dann das sein, womit es nach diesem Wochenende weitergeht?
Das geht weiter auf alle Fälle und das tun ja unsere ganzen Partner schon seit Jahren. Das ist ja auch so ein Problem, was wir immer sehen. Es gibt unendlich viele mehr positive Initiativen und Projekte, die aber natürlich in der öffentlichen Darstellung sehr selten vorkommen, weil sie nicht sensationell sind, weil sie keine Krisen heraufbeschwören, sondern normale tägliche Basisarbeit. Und die hat einfach zu wenig, das kam war auch ein Thema, zu wenig öffentliche Wirksamkeit und Sichtbarkeit. Und das ist auch etwas, woran einfach ganz stark gearbeitet werden muss und wozu auch die Politik aufgefordert wurde.
Nele Hertling, Vizepräsidentin der Akademie der Künste in Berlin, war das über die Konferenz Eine Seele für Europa. Wer traut sich, zu seinen Überzeugungen zu stehen, wenn sie oder er dadurch den Job verliert? Wer ist so mutig, öffentlich Fehler einzugestehen, wenn ihn oder sie das die Existenz kostet? Zentrale Fragen aus Ödün von Horváths Roman Jugend ohne Gott, die heute noch oder wieder genauso relevant sind wie bei Erscheinen des Buchs 1937. Darin sieht sich ein Lehrer mit Jugendlichen konfrontiert, die durch die NS-Ideologie zu einer immer härteren, unmenschlicheren Masse werden. Am Maxim-Gorki-Theater in Berlin hat nun die Autorin Tina Müller auf der Grundlage des Romans recherchiert, welche Werte junge Menschen heute wichtig finden, für welche sie eintreten in einer Zeit, in der sich die Gesellschaft politisch wieder radikalisiert. Der Regisseur Nurkan Erpulat hat den Stoff dann mit jungen Menschen inszeniert. Gestern Abend war Premiere und Barbara Behrendt saß für Kultur heute im Publikum.
7 junge Menschen stehen auf der schwarzen Bühne. Hinter ihnen ragt die steile Kurve einer Halfpipe in die Luft. Dutzendfach sind sie hier schon hinaufgeklettert und wieder abgerutscht. Sisyphos-artiges Abmühen in der Leistungsgesellschaft. Jetzt zucken die Nachwuchsspieler mit ihren Gliedmaßen, als seien sie Marionetten, deren Arme und Beine von unsichtbaren Fäden bewegt werden. Helena Simon schreit ihre Überforderung heraus.
Von mir wird erwartet, dass ich den Müll
Die Schweizer Autorin Tina Müller hat in ihrer Bühnenfassung des Romans Jugend ohne Gott die Perspektive verkehrt. Während Horváth aus der Sicht eines Lehrers erzählt, der abgestoßen ist von der moralischen Verrohung seiner Schüler, schaut Müller ins Innere der Jugendlichen und versucht zu entschlüsseln, weshalb sie empathielos und unerbittlich sind bis hin zum Mord. Müller holt Horváth zudem in die Gegenwart. Welche Generation wächst heute heran? Für welche Werte steht sie in einer Zeit, in der sich die Gesellschaft politisch neu radikalisiert? Die Jugendlichen werden hier nicht mit Nazi-Propaganda infiltriert, sondern zu Flüchtlingen befragt und zum Koltanabbau in Afrika. Nurkan Erpulat inszeniert den Text zunächst wie einen Krimi. Die Schüler werden verhört, wer den Mitschüler N, hier ist es eine Mitschülerin, im Zeltlager mit einem Stein erschlagen hat. Als Hauptverdächtiger gilt Z. Er hatte geschworen, jeden umzubringen, der sein Tagebuch liest und N beschuldigt, das Kästchen aufgebrochen zu haben, in dem das Büchlein lag. Gelesen hat es aber nur der Lehrer. Sein Schweigen macht ihn mitschuldig am Mord. Wie in Polizeiakten werden die Schüler im Profil ausgeleuchtet, Namensschilder vor der Brust. Sie sprechen im Chor, hetzen sich über die Bühne, verfolgt und eingefangen von einer Live-Kamera. Charakteristische Typen sind diese jungen Spielerinnen und Spieler mit überbordender Energie. Der Abend macht klare Schuldzuweisungen. Verantwortlich sind nicht die Jugendlichen, sondern die Welt, in der sie leben. Schon bei Horváth erkennt der Lehrer, dass seine Schüler lediglich die Rassismen nachplappern, die sie bei ihren Eltern aufschnappen. Hier jedoch wird auch der Lehrer zur Rechenschaft gezogen. Erst am Ende tritt er selbst auf. Bis dahin persiflieren ihn die Schüler als verdrucksten Schwächling. Nichts kann er ihnen beibringen. Unfähig ist er zu erklären, warum man Schwarze nicht mehr Neger nennt.
Wenn es jemanden gibt, den dieses Vorgehen stört Und es gibt auch Dinge, die mich stören. Und wenn darauf Leute nicht eingehen können, dann befinden wir uns in einem Strudel von negativen Einflüssen. Und das tut der Gesellschaft nicht gut.
Also,
benutzt es einfach nicht, okay?
Benutzt es einfach nicht, okay?
Jetzt konnte der Lehrer die Stimmung der Klasse nicht mehr kontrollieren.
Ja.
Was man stattdessen benutzt, musste er erstmal googeln.
Die Jugendlichen stecken in einem Wertevakuum, das anfällig macht für Ideologien jedweder Art. Zu Horvaths Zeiten sollten sie für den Krieg fit gemacht werden. Heute sind sie überfordert von den Ansprüchen einer grenzenlosen Welt. Die grundlegende Manipulierbarkeit und Verführbarkeit des Menschen, die Horvath konstatiert, wird dabei ausgespart. Im Zentrum steht der moralische Druck, den Erwachsene auf junge Menschen ausüben. Entstanden ist so ein allzu eindimensionales Generationenporträt. Warum die Jugendlichen morden, lässt sich kaum mit der Überforderung durch Plastikmüll und Klimawandel erklären. Anders als in Horvaths differenziertem Gesellschaftspanorama, das keine Figur freispricht, sind hier immer nur die anderen schuld. Die Schüler selbst übernehmen keine Verantwortung. Eine etwas zweifelhafte Analyse der jungen Generation hier und heute.
Barbara Behrendt meinte das über die Jugend ohne Gott am Berliner Gorki-Theater. An der Deutschen Oper am Rhein neigt sich so langsam die Ära des Hauschoreografen, so heißt das in Düsseldorf und Duisburg, die das Haus gemeinsam tragen, also die Ära Martin Schläpfer dem Ende entgegen. Ein Jahr noch, dann zieht der 59-Jährige an die Wiener Staatsoper weiter. Einige Stücke will er bis dahin noch mit dem Ballett am Rhein erarbeiten. Gestern Abend hatte seine neue Choreografie mit dem Titel 44 Duos Premiere zur gleichnamigen Komposition des Ungarn Béla Bartók. Dazu ein Alterswerk des Meisterchoreografen Hans van Manen und eine weitere Uraufführung vom früheren Schläpfertänzer Martin Schecks. Für uns war Nicole Strecker dabei.
Kaum ein Stück von Martin Schläpfer, das ohne volkstümliche Zitate auskäme, ohne in den Boden gerammte Fersen, in die Hüften gestemmte Hände, beherzte Trampler. Er sei halt ein Bauer, behauptet der Schweizer gern, und hat sich so intensiv wie vermutlich kein anderer Ballettchoreograf mit folkloristischen Überlieferungen auseinandergesetzt. Kein Wunder, dass er beim Komponisten Béla Bartók landet, dem leidenschaftlichen Musikethnologen und Sammler von vor allem osteuropäischen Volksliedern und Tänzen. 1931 kreierte Bartók daraus seine 44 Duos für zwei Violinen. Jetzt hat Martin Schläpfer aus Wiegenlied, Mückentanz, Ruthenischer, Kolomeika und wie die Stücke alle heißen, ein Ballett gemacht. Auftritt: der asiatisch aussehende Tänzer Sonny Loxin in lilafarbener kurzer Lederhose. Eine bizarre Kombination der Kulturen. Wie ein Conferencier begrüßt er das Publikum zum rastlosen Reigen, live begleitet von zwei Geigern. Ein ganz feiner, zarter Tanz ist das, die Frauen meist auf Spitzenschuhen, nur manchmal klappern Halbschuhe dazwischen, was absichtsvoll die Fragilität stört. Die kleinteilige Musik gibt Gelegenheit zu zahllosen Soli für die wie immer großartigen Tänzer, wie eine vom Meisterchoreografen überreichte Visitenkarte. Eine theatralische Rückbeuge für die Drama Queen, ein schwereloser Bühnenflug für den heiteren Schwärmer und wann immer ein Körper temperamentvoll ausbricht, bremst Schläpfer ihn sofort mit kleinen Gesten ab. Miniaturen in der Miniatur, als ginge es darum, der immer grelleren Gesellschaft, dem aggressiven Nationalismus, der gerade auch Bartóks Heimat Ungarn heimsucht, die empfindsame, schützenswerte Facette der Folklore entgegenzuhalten. Einziges Problem des Stücks: eine Fantasie toppt die nächste und verwischt die Erinnerung an die vorige auch schon wieder. Die Schaulust ermüdet, man fragt sich, was bleibt. Aber auch das ist natürlich Kalkül dieser Folklore-Hommage und eines Balletts, das den Schmerz des Vergessens umkreist. Das unfassbare Halten und Materialisieren, das ließe sich auch als Leitmotiv der zweiten Uraufführung des Abends ausmachen. Atmosphäre von Martin Schecks zu Kompositionen von Penderecki, Beethoven und Ligeti. Alle Tänzer zunächst in hautengen schwarzen Trikots. Sie packen sich mit brutaler Härte, als wäre es ein Sadomaso-Club. Später verhüllen Tüllwolken die Körperkonturen. Stoffbahnen wie Feenflügel von Kostümbildner Alexander Nosfall, die unweigerlich an all die Sylphiden, Wilis und Schwäne des Balletts denken lassen. Tragisch zornige Wesen zwischen Leben und Tod, die sich in der Choreografie von Schecks winden und krümmen, kraftvoll die Beine spreizen, immer kontrolliert und auf engem Raum, eine ins Innere verbannte Vitalität. Das passt gut zu Ligetis brodelnden, aber sich letztlich im Nichts verlierenden Klängen. Allerdings bleibt doch der Eindruck, das erotische Requiem ist noch ein bisschen zu sehr mit seinem Look beschäftigt und findet keine klare Idee hinter der schicken Aura. Aber für intellektuelle Abgeklärtheit hatte ja schon das Auftaktstück des Abends gesorgt. Hans von Manen verwandelte für das Ballett am Rhein seine 2014 entstandenen Dances with Harp nun in Dances with Piano, sprich, statt der Harfe spielt nun ein Klavier, was schade ist. Denn das ungewöhnlichere Instrument hätte dem Spätwerk des Grand Seigneurs doch ein bisschen Raffinesse verpasst. So ist es ein Hans von Manen mit ein bisschen zu viel Hans von Manen. So vertraut, als wäre es ein Medley aus früheren Stücken. Trotzdem schön und irgendwie auch richtig an einem Abend der Erinnerungen und Ehrungen des Alten.
Also drei Stücke, davon zwei Uraufführungen. Nicole Strecker berichtete aus der Oper am Rhein in Düsseldorf. 45 Kilometer flussaufwärts in einem Studio ohne Blick auf den Fluss steht jetzt Dina Netz und hat die Kulturmeldungen von heute.
Und wir reisen gleich weiter, 1400 Kilometer Richtung Süden. Italien, das ja nicht gerade Mangel an touristischen Attraktionen leidet, ist um eine weitere reicher. Domus Transitoria heißt sie, befindet sich in Rom, unweit des Circus Maximus, und war wahrscheinlich einmal das prunkvollste Gebäude der Stadt. Es war der erste Palast Kaiser Neros auf dem Palatin. Nach dem großen Brand Roms wurde er durch die berühmte Domus Aurea abgelöst. Die Domus Transitoria war wohl eine Art Vorübung für den späteren prachtvollen Palast und bis heute für die Öffentlichkeit geschlossen. Alfonsina Russo, Direktorin des archäologischen Parks, zu dem die Domus Transitoria gehört, erklärt warum.
Hier war geschlossen, weil zuvor restauriert werden musste. Es gab Probleme mit der Feuchtigkeit, vor allem an den Wänden mit den Fresken. Wir haben dann auch noch wichtige Entdeckungen gemacht, wie zum Beispiel die Latrine, die wie ein Garten ausgemalt war, wovon bis heute Farbspuren erhalten geblieben sind.
Die Archäologen haben versucht, den Originalzustand zu rekonstruieren und jetzt ist die Domus Transitoria in Rom zum ersten Mal öffentlich zugänglich. Mit Multimedia-Brillen können sich Besucherinnen und Besucher ins erste Jahrhundert nach Christus versetzen und zumindest virtuell einen Eindruck vom ursprünglichen Bauzustand bekommen. Im Palatinmuseum nebenan sind außerdem Teile der Wandmalereien und Stuckverzierungen zu sehen. Achtung, Romreisende, für den Eintritt benötigt man ein spezielles Super-Ticket. Auch in Brandenburg gibt es einen neuen Kulturort. Dort ist zwar gerade Fontanejahr, der Dichter wurde vor 200 Jahren geboren. Über diesem Jubiläum vergisst man aber offenbar die anderen großen Geister nicht, die in Brandenburg zumindest verweilt haben. Denn Adelbert von Chamisso hielt sich 1813 ein paar Monate lang im Kunersdorfer Schloss auf, das nun das nach ihm benannte Museum beherbergt. Das erste Chamisso-Museum weltweit übrigens, wie das Land Brandenburg sich brüstet. Adelbert von Chamisso betätigte sich dort als Botaniker und schrieb seine Novelle Peter Schlemihls wundersame Geschichte. Das Museum, das an diesen Aufenthalt erinnert, ist in einer zum einstigen Kunersdorfer Schloss gehörenden Villa untergebracht. Unterhalten wird es von einem Förderverein. Es zeigt eine Schau zu Leben und Werk Chamissos. Genauer werden die Betreiber in der Ankündigung leider nicht. Und noch eine Meldung, die so makaber ist, dass man sie kaum glauben kann. Aber mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass der britische Komiker Ian Cognito während eines Bühnenauftritts gestorben ist. Kurz zuvor hatte er noch über die Möglichkeit eines Schlaganfalls Witze gemacht. Dann sei er tatsächlich von seinem Stuhl nicht mehr aufgestanden. Minutenlang hielt das Publikum das für einen Scherz, war es aber nicht. Ian Cognito, der natürlich in Wirklichkeit anders hieß, war 60 Jahre alt.
Ach je, auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann übernimmt hier mein Kollege Rainer Brandes und gibt Ihnen Informationen am Abend, unter anderem zur Ankündigung von Angela Merkel zu einem Rahmen für Klimaziele. Hier verabschiedet sich Stefan Koldehoff. Danke fürs Zuhören.